Ich bin doch noch nicht fertig. Plötzlich Rentner und keiner hat gefragt, ob das schon passt. Es gibt Sätze, die sagt man nicht laut. Nicht beim Abschiedsempfang, nicht beim letzten Glas Sekt im Besprechungsraum. Nicht, wenn die Kolleginnen Blumen überreichen und der jüngere Nachfolger freundlich lächelt, als hätte er gerade nicht den eigenen Stuhl übernommen. Man sagt, ich freue mich auf die freie Zeit. Man sagt, jetzt kommen erstmal Reisen, Garten, Enkel, Lesen. Man sagt, irgendwann muss ja auch mal Schluss sein. Aber innerlich steht ein anderer Satz im Raum. Ich bin doch noch nicht fertig. Nicht fertig mit Können, mit Denken, mit Entscheiden. Nicht fertig mit gebraucht werden. Nicht fertig mit diesem merkwürdigen Gefühl, dass das Leben gerade einen Gang zurückschaltet, obwohl im eigenen Kopf noch Betrieb ist. Der Ruhestand wird gern verkauft, wie eine Belohnung. Endlich frei. Endlich keine Termine, endlich kein Chef, kein Dienstplan, keine Besprechung, keine E-Mails. Endlich kein Montagmorgen, der schon am Sonntagabend im Nacken sitzt. Das klingt gut. Und manchmal ist es ja auch gut. Aber nicht immer sofort. Denn Freiheit ist eine feine Sache, wenn man weiß, was man mit ihr anfangen will. Wenn man aber 40 Jahre lang über Kalender, Aufgaben, Zuständigkeit, Probleme und Entscheidungen definiert war, dann kann ein leerer Montagmorgen weniger nach Freiheit klingen als nach Entlassung aus der eigenen Bedeutung. Da sitzt dann einer am Frühstückstisch. Die Zeitung liegt ordentlich gefaltet neben dem Teller. Der Kaffee ist stark, wie immer. Draußen fahren die ersten Autos vorbei. Die Welt beginnt ihren Arbeitstag. Nur er nicht mehr. Kein Termin, kein Anruf, keiner braucht bis 10 Uhr eine Entscheidung. Das ist objektiv kein Unglück. Aber es kann sich verdammt merkwürdig anfühlen. Denn der Ruhestand nimmt nicht nur Arbeit weg. Er nimmt Struktur weg, Wiederholung, Reibung, die kleinen Bestätigungen, die man nie Anerkennung genannt hätte, die aber trotzdem gewirkt haben. Der kurze Blick ins Büro, gut, dass Sie da sind. Die Frage im Flur, wie würden Sie das machen? Der Anruf, wenn etwas klemmt. Die Sitzung, in der man genervt war, aber trotzdem wusste, ohne mich läuft das hier nicht ganz rund. Und dann läuft es ohne einen. Vielleicht nicht besser, vielleicht nicht schlechter. Aber es läuft. Das ist eine Zumutung eigener Art. Nicht, weil man unersetzlich sein wollte, natürlich nicht. Das sagt kein vernünftiger Mensch über sich selbst. Aber insgeheim hatte man sich schon daran gewöhnt, eine erkennbare Rolle zu haben. Nicht unbedingt eine schöne, nicht immer eine leichte, aber eine klare. Der, der den Überblick hat, der weiß, wen man anrufen muss, der den Laden kennt. Der nicht bei jedem Problem gleich die Hände hebt. Und dann steht man plötzlich auf der anderen Seite. Man ist nicht mehr mittendrin, man schaut zu. Man darf jetzt Zeit haben. Dieses Dürfen kann gnadenlos sein. Denn wer Zeit hat, muss sich irgendwann fragen, womit er sie füllt. Und noch unangenehmer, wer er ist, wenn niemand anderes sie mehr füllt. Das klingt nach großer Philosophie, ist aber im Alltag sehr konkret. Der erste Monat ist oft noch angenehm. Ausschlafen, Dinge erledigen, die liegen geblieben sind, Keller aufräumen, Versicherungen prüfen, mal wieder zum Arzt, ein paar alte Kontakte anrufen, vielleicht eine Reise planen, vielleicht auch nur so tun, als würde man eine planen. Dann kommt der zweite Monat und der dritte. Irgendwann ist der Keller aufgeräumt, die Unterlagen sind sortiert, die Werkstatt ist neu beschriftet, der Garten sieht aus, als hätte er Angst bekommen. Und dann kommt diese seltsame Lücke. Nicht jeden Tag, nicht immer, aber regelmäßig genug, um sie nicht mehr übersehen zu können. Man steht im Baumarkt vor einem Regal mit Schrauben und merkt, dass man gar nichts braucht. Man ist nur hingefahren, weil der Vormittag sonst zu viel Platz hatte. Man geht zum Bäcker und führt ein etwas zu langes Gespräch über Brötchen, weil danach erst einmal nichts mehr kommt. Man liest die Nachrichten gründlicher als früher, nicht weil sie besser geworden wären, sondern weil der Tag eine Kante braucht. Man kommentiert innerlich die Fehler der Welt und denkt, das hätte ich denen auch sagen können. Nur fragt keiner. Und genau an dieser Stelle wird es heikel. Denn nicht der Ruhestand an sich ist das Problem, sondern die Art, wie er oft kommt. Er kommt administrativ sauber und seelisch ziemlich unvorbereitet. Der Rentenbescheid kommt, der Vertrag ändert, die Kollegin sammelt für ein Geschenk. Der Nachfolger wird eingearbeitet, die Personalabteilung findet Worte wie verdient, langjährig und herzlich. Und dann steht da ein Mensch, der offiziell frei ist und innerlich noch nicht umgezogen. Der Körper ist im Ruhestand, der Kopf noch nicht. Deshalb landet die alte Arbeitsweise plötzlich zu Hause. Bei den Kindern, im Verein, beim Handwerker, in der Hausgemeinschaft, beim WLAN der Tochter, beim Rasen des Nachbarn. Problem erkannt, Lösung suchen, Kontrolle herstellen, Zuständigkeit übernehmen, Ergebnis prüfen. Nur ist niemand mehr verpflichtet, dankbar zu sein. Das ist eine der großen Kränkungen dieses Übergangs. Die eigene Kompetenz bleibt, aber ihr offizieller Ort verschwindet. Und dann beginnt die Suche nach Ersatzbühnen. Manche finden sie im Ehrenamt. Das kann großartig sein, wenn es wirklich passt. Wenn es nicht nur die Fortsetzung der alten Rolle mit anderen Mitteln ist. Manche finden sie in Projekten. Ein Haus renovieren, ein Boot kaufen, ein Buch schreiben, eine kleine Beratung aufbauen, den Garten zu einer botanischen Kampfansage erklären. Auch das kann gut sein. Manche finden sie in der Familie. Das ist schon riskanter. Denn Familie ist kein Unternehmen, auch wenn einige Väter und Großväter das bis heute für ein Gerücht halten. Die erwachsenen Kinder wollen nicht immer Beratung. Manchmal wollen sie nur erzählen. Manchmal wollen sie auch gar nichts erzählen. Das ist besonders schwer zu akzeptieren, wenn man jahrzehntelang davon überzeugt war, dass ein guter Rat von einem selbst immer noch besser ist als gar kein Rat. Dann sitzt da ein Vater, der helfen will, und eine Tochter, die nur denkt, bitte nicht schon wieder die Excel-Tabelle. Der Sohn sagt, Papa, ich melde mich. Und der Vater hört, du wirst nicht gebraucht. Das muss nicht stimmen, aber es kann sich so anfühlen. Auch in Beziehungen wird der Übergang selten hübsch. Solange beide beschäftigt waren, konnte man nebeneinander funktionieren. Er hatte seinen Bereich, sie ihren. Die Tage hatten Bewegung. Abends war man müde, am Wochenende gab es Erledigungen. Dann ist plötzlich einer oder sogar beide zu Hause. Und der Satz, jetzt haben wir endlich Zeit füreinander, klingt nur so lange schön, bis man merkt, dass Zeit allein noch keine Nähe bedeutet. Man kann auch den ganzen Tag gemeinsam im Haus sein und sich trotzdem ausweichen. Oder sich gerade deshalb auf die Nerven gehen. Er stellt Fragen, die keine sind. Wo ist denn der große Topf? Warum steht das denn da? Warum müssen wir das so machen? Sie antwortet, beim ersten Mal. Beim zweiten Mal knapper, beim dritten Mal mit diesem Ton, den Männer gern plötzlich gereizt nennen. Plötzlich? Ein schönes Wort. Es bedeutet oft, ich habe die Vorgeschichte nicht mitbekommen. Der Ruhestand kann eine Ehe nicht reparieren, nur weil Zeit frei wird. Er macht eher sichtbar, was vorher im Takt des Alltags unterging. Wer nichts miteinander anfangen konnte, hat jetzt mehr Gelegenheit dazu. Das ist nicht unbedingt ein Fortschritt, aber es ist ehrlich. Für allein lebende Männer ist der Übergang noch einmal anders. Da gibt es keinen Küchentisch, an dem jemand sitzt und sagt, du bist heute aber früh wach. Da gibt es keine beiläufige Korrektur, keine gemeinsamen Abendessen, keine zweite Person, die merkt, dass der Tag seltsam leer war. Alleinleben kann Freiheit sein, sehr sogar. Aber wenn Arbeit bisher die Hauptquelle für Kontakt, Rhythmus und Bedeutung war, dann wird es nach dem Ausstieg stiller, als man erwartet hatte. Nicht unbedingt einsam im großen, dramatischen Sinn, eher dünn. Die Woche verliert Kontur. Montag unterscheidet sich kaum von Donnerstag. Samstag hat nicht mehr diesen alten Glanz, weil man sich nicht mehr von etwas erholen muss. Sonntag ist nicht mehr Ende der Erholung, sondern nur ein weiterer Tag mit geöffneten Bäckereien bis 11. Und dann sagt einer, ich habe doch zu tun. Natürlich hat er zu tun. Man kann immer etwas tun. Den Wagen waschen, die Werkzeuge sortieren, den Stromanbieter wechseln, den Balkon reinigen, die Steuerunterlagen vorbereiten, obwohl der Termin noch Monate entfernt ist. Alles nützlich. Und trotzdem bleibt die Frage, wofür stehe ich morgens auf, wenn nichts mehr wirklich von mir abhängt? Diese Frage klingt pathetisch. Deshalb wird sie selten gestellt. Sie wird verkleidet. In Ärger über Politik, in Kritik an der jungen Generation, in Kommentare über Arbeitsmoral, in sehr genauer Beobachtung darüber, dass heute keiner mehr richtig telefonieren kann. Das mag alles einen wahren Kern haben, manchmal sogar mehrere. Und darunter liegt oft etwas anderes. Die Welt hat weitergemacht und man selbst sucht den neuen Platz darin. Nicht als Chef, nicht als Versorger, nicht als Fachmann auf Abruf, nicht als der, der immer gebraucht wird, sondern als Mensch. Natürlich ist man noch jemand, aber es fühlt sich nicht automatisch so an. Genau da beginnt die eigentliche Arbeit. Nicht die Suche nach noch mehr Beschäftigung, sondern die Frage, welche Bedeutung nicht an die alte Rolle gebunden ist. Und trotzdem wäre es zu einfach, den Ruhestand nur als Verlustgeschichte zu erzählen. Denn nicht jeder leere Kalender ist eine Katastrophe. Manchmal ist auch eine Zumutung mit Potenzial. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten steht nicht mehr alles fest. Das ist vielleicht unangenehm, aber es ist auch eine Gelegenheit. Nicht für große Neuerfindungen mit Leinenhose und Aquarellkurs, wenn einem beides nicht liegt, sondern für eine nüchterne Prüfung. Was fehlt wirklich? Fehlt die Arbeit selbst oder fehlt der tägliche Beweis, dass man gebraucht wird? Fehlen die Kollegen oder fehlt nur das Gefühl, dazuzugehören? Fehlt die Verantwortung oder fehlt die alte Ausrede, keine Zeit für andere zu haben? Das sind kleine Fragen. Aber sie sind brauchbarer als der Versuch, jeden Vormittag mit Betriebsamkeit zu füllen. Ein Mann, der das ernst nimmt, muss nicht sofort sein ganzes Leben neu entwerfen. Er kann kleiner anfangen. Mit einem festen Termin pro Woche, der nicht Pflicht ist. Mit einem Menschen, den er nicht aus Gewohnheit trifft, sondern aus Interesse. Mit einer Aufgabe, bei der er gebraucht wird, ohne wieder alles zu übernehmen. Mit einem Lernfeld, in dem er nicht sofort der Beste sein muss. Das klingt bescheiden. Ist es aber nicht. Wer 40 Jahre lang kompetent war, braucht Mut, wieder Anfänger zu sein. Da ist zum Beispiel der frühere Geschäftsführer. Er könnte sofort wieder loslegen. Natürlich könnte er. Er kennt Leute. Er hat Erfahrung. Er hat diesen Ton, bei dem jüngere Menschen automatisch etwas gerader sitzen. Nach dem Ruhestand bekommt er 2 Anfragen für Beiräte, eine Einladung in einen Wirtschaftsclub und das Angebot, junge Gründer zu beraten. Früher hätte er alles angenommen. Nicht aus Geldnot, aus Reflex. Jetzt sagt er nur zu einem einzigen Projekt ja. Einmal im Monat, 2 Stunden, junge Gründer, keine operative Macht, kein Kontrollrecht, nur Erfahrung. Er sitzt dort, hört zu, sagt 3 kluge Sätze und geht wieder. Das Schwerste daran ist nicht die Beratung. Das Schwerste ist, dass die jungen Leute danach nicht alles so machen, wie er es vorgeschlagen hat. Früher hätte ihn das wahnsinnig gemacht. Heute lernt er, Erfahrung anzubieten, ist nicht dasselbe wie das Steuer zu übernehmen. Und das ist sein Fortschritt. Ein anderer Mann, er ist verwitwet. Früher war er dauernd beschäftigt. Erst Beruf, dann Krankheit der Frau, dann Organisation, Ärzte, Medikamente, Pflegegrad, Haushalt, Finanzen, Beerdigung, Danksagungen. Ein Leben als Abfolge von Zuständigkeiten. Nach dem Tod seiner Frau ist er nicht nur traurig, er ist auch entlassen aus einem Dienst, den kaum jemand gesehen hat. Die ersten Wochen kommen Menschen, dann weniger. Dann fast keiner mehr. Er könnte jetzt 10 Dinge beginnen. Chor, Sportgruppe, Reiseclub, Tabletkurs, Museumsverein. Das wäre alles möglich. Er macht etwas Kleineres. Jeden Donnerstagmittag, Mittagessen mit einem alten Bekannten. Kein Männerkreis, kein Gespräch über Gefühle mit Namensschild und Mineralwasser. Nur Mittagessen. Am Anfang reden sie über Politik, Krankheiten und den miserablen Zustand der Bahn. Also über die 3 klassischen Schutzgebiete männlicher Nähe. Nach 6 Wochen reden sie über ihre Frauen. Nichts Dramatisches, nicht tränenreich, eher unbeholfen, aber immerhin. Ein fester Donnerstag kann mehr verändern als ein überfüllter Wochenplan. Nicht, weil Mittagessen eine Lösung ist, sondern weil Wiederholung Vertrauen baut und weil ein Mann manchmal nicht mehr braucht als einen Ort, an dem er regelmäßig erwartet wird. Dann gibt es den ehemaligen Chefarzt. Ein Mann, der sein ganzes Berufsleben lang wusste, was zu tun war. Er betrat Räume und alle wussten, jetzt kommt Kompetenz. Im Ruhestand meldete er sich zu einem Kochkurs an. Nicht, weil er sich neu erfinden will, er hat nur gemerkt, dass er seit Jahren 3 Gerichte kocht und 2 davon eigentlich seiner Ex-Frau gehörten. Beim ersten Termin steht er zwischen einer Steuerberaterin, einem pensionierten Lehrer und einer Frau, die Fenchel schneidet, als habe sie eine persönliche Abrechnung damit. Niemand interessiert sich dafür, dass er früher Chefarzt war. Niemand fragt nach seiner Laufbahn. Niemand braucht seine Entscheidung. Und dann erklärt ihm eine 30-jährige Kursleiterin, dass er die Zwiebeln zu grob schneidet. Eine Zumutung. Oder ein Anfang? Je nachdem, wie viel von der alten Rolle noch verteidigt werden muss. Beim dritten Termin lacht er über sich selbst, beim fünften bringt er Wein mit, beim siebten lädt er 2 Menschen aus dem Kurs zum Essen ein. Nicht spektakulär, aber neu. Vielleicht beginnt ein anderer Lebensabschnitt nicht mit großen Erkenntnissen. Vielleicht beginnt er mit zu grob geschnittenen Zwiebeln. Auch das muss man erst einmal gelten lassen. Das Positive am Ruhestand liegt selten dort, wo die Broschüren es vermuten. Nicht im ewigen Reisen, nicht im Dauergolf, nicht in diesem grässlich munteren Satz, jetzt genieße ich erst mal. Man muss nicht alles genießen. Man darf auch erst mal sortieren. Der Ruhestand kann eine Gelegenheit sein, genauer zu werden. Was ist Pflicht? Was ist Gewohnheit? Was ist Flucht? Was ist wirklich meins? Das klingt einfach, ist aber eine der härtesten Prüfungen nach einem langen Berufsleben. Denn im Beruf wurde vieles von außen entschieden. Wann man aufsteht, wo man hingeht, wer etwas will, welche Probleme Vorrang haben, wann Pause ist, wann man wichtig ist. Jetzt muss man selbst entscheiden. Und ausgerechnet darin liegt die Zumutung. Freiheit verlangt mehr Selbstführung als Termindruck. Termindruck ist lästig, aber bequem. Er sagt einem, was als nächstes dran ist. Freiheit fragt nur, und jetzt? Deshalb braucht dieser Übergang nicht mehr Kalenderdisziplin, sondern bessere Unterscheidung. Man kann zum Beispiel eine Woche lang sehr nüchtern beobachten, welche Termine geben mir Energie? Welche Termine sollen nur beweisen, dass ich noch beschäftigt bin? Mit wem treffe ich mich gern? Wen treffe ich nur, weil wir das immer so gemacht haben? Wo werde ich gebraucht, ohne dass ich mich verliere? Wo mache ich mich wichtig, weil ich die Lehre nicht mag? Das ist keine Therapie, das ist eine Inventur. Und Inventur ist Männern vertraut. Man zählt, was da ist. Man prüft, was fehlt. Man wirft weg, was abgelaufen ist. Zumindest theoretisch. In deutschen Kellern sieht die Sache bekanntermaßen anders aus. Aber innerlich wäre so eine Inventur hilfreich. Denn nicht jeder volle Tag ist ein guter Tag und nicht jeder ruhige Tag ist ein verlorener Tag. Vielleicht beginnt ein brauchbarer Ruhestand mit ein paar sehr einfachen Entscheidungen. Einen Menschen anrufen, den man nicht braucht, sondern mag. Eine Aufgabe abgeben, obwohl man sie besser könnte. Eine neue Sache beginnen, bei der man ausdrücklich nicht zuständig ist. Einmal pro Woche an einen Ort gehen, an dem niemand die alte Berufsrolle kennt. Ein Gespräch führen, ohne sofort einen Rat zu erteilen. Eine Einladung ablehnen, die nur aus alter Pflicht angenommen worden wäre. Einen Vormittag nicht sofort nützlich machen. Und vielleicht den Satz üben, der vielen Männern schwerer fällt als jede Vorstandssitzung. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Das ist kein Zusammenbruch, das ist ein Anfang. Denn der Satz, ich bin doch noch nicht fertig, kann zweierlei bedeuten. Er kann heißen, ich will meine alte Bedeutung zurück. Dann wird es eng. Denn die alte Bedeutung kommt meist nicht zurück. Man kann sie erzwingen, aber dann wird man schnell zu einem Mann, der immer noch glaubt, jedes Familienessen brauche einen Vorsitzenden. Oder der Satz heißt, ich bin noch nicht fertig mit meinem Leben. Dann beginnt etwas anderes. Nicht Rückkehr, Fortsetzung. Nicht die alte Bühne zurückholen. Nicht aus jedem Ehrenamt ein Ersatzbüro machen. Nicht die erwachsenen Kinder führen, als säßen sie noch am Küchentisch mit Schulranzen, sondern prüfen, was verdient noch meine Zeit? Wer verdient noch meine Aufmerksamkeit? Welche Konflikte müssen nicht mehr geführt werden? Welche Menschen fehlen wirklich? Was habe ich immer verschoben, weil ich wichtig war? Vielleicht kommt dabei eine unangenehme Erkenntnis. Man war nicht immer wichtig. Man war oft nur beschäftigt. Das ist bitter, aber auch befreiend. Denn Beschäftigung kann man verlieren. Bedeutung kann man neu bauen. Nicht groß, nicht perfekt, nicht mit 10-Jahres-Plan und Flipchart. Vielleicht beginnt es mit einem einzigen ehrlichen Satz. Ich weiß noch nicht, wie das wird. Das wäre schon viel. Ein Mann, der das sagen kann, ist nicht schwach. Er ist genauer als vorher. Der Ruhestand ist kein Beweis dafür, dass man fertig ist. Er ist nur der Moment, in dem die alte Form nicht mehr trägt. Und dann braucht es eine neue. Nicht sofort, nicht perfekt, nicht mit diesem übermotivierten Ton, mit den Broschüren einem erklären, wie aktiv und erfüllend die dritte Lebensphase sein kann, sondern nüchtern. Ich bin nicht fertig, aber ich muss auch nicht zurück. Das ist der Satz, auf den es hier ankommen könnte. Vielleicht langsamer, vielleicht wählerischer, vielleicht klarer. Vielleicht endlich ohne das dauernde Bedürfnis, gebraucht zu werden. Denn gebraucht werden ist nicht dasselbe wie geliebt werden. Und beschäftigt sein ist nicht dasselbe wie lebendig sein. Wer dann sagt, ich bin doch noch nicht fertig, hat wahrscheinlich recht. Aber vielleicht muss er nicht zurück in das Leben, das ihn groß gemacht hat. Vielleicht darf er endlich in eines hineinwachsen, das besser zu ihm passt. Nicht spektakulär, nicht jünger, nicht lauter, nicht dauernd optimiert, nur echter. Mit weniger Pflichten, mit weniger Bühne, mit weniger automatischer Zuständigkeit. Und mit mehr Raum für das, was nicht im Kalender stehen muss, um zu zählen. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören, abonnieren Sie ihn gern auf Ihrer Plattform. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hilft eine Bewertung mehr, als man denkt. Nicht aus Eitelkeit, sondern damit dieser Podcast dort auftaucht, wo Männer ihn vielleicht nicht gesucht, aber gebraucht hätten. Ich bin Fine Engels und freue mich auf nächsten Sonntag ab 8:30 Uhr.